Herzlich willkommen, da sind wir wieder zu einem neuen Voscast und wir sitzen hier heute in ganz schnuckeliger Runde. Bei euch sind wie immer
Christian
und Anke und wir haben heute wieder einen super spannenden, interessanten, sehr sympathischen Gast, den René. Herzlich willkommen.
Danke für die Anmoderation, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns sehr und wir freuen uns auf das Gespräch, das übrigens weitergeht. Wir haben uns nämlich schon sehr nett heute unterhalten. Ja. Bevor wir das hier aber weiter tun und ganz viele spannende Themen, die uns alle so umtreiben, ja, anreisen, vielleicht auch hier und da ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, wollen wir doch mal einmal hören, wer bist du denn eigentlich? In deinem LinkedIn-Profil heißt es, du bist einerseits Ingenieur der TGA, du bist Marketeer, du bist Allrounder, du bist Botschafter der real-digitalen Transformation, stehst für disruptive Vertriebsmodelle, bist auch Moderator zu vernetzten Lösungen. Also ganz, ganz viele spannende Themen, von denen man manchmal auch denkt, hä, wie passt das denn alles zusammen? Also sag doch mal ein bisschen was zu dir.
Ja, tolle Überschriften, die manchmal gar nicht so zu dem gelernten Rohrrambo passen, der ich da eigentlich bin. Also das teilen Christian und ich. Wir beide haben irgendwann mal das wunderschöne Gewerk des Zentralheizung und Lüftungsbauer gelernt, den man heute mal wieder nennen darf.
Ehrlicherweise bin ich Gas-Wasser-Installateur.
Das ist eine Stufe drunter, aber ist immer noch akzeptiert.
würde sagen, naja, reden wir später drüber.
Gerne. Aber das ist halt, glaube ich, das, da, wo ich herkomme. Also irgendwie sage ich ja immer, wenn du was gelernt hast und ein Handwerk gelernt hast, dann kannst du dich in viele Dinge eigentlich ganz anders rein versetzen. Dann habe ich noch dann wirklich auch die große Ehre gehabt, nochmal meinen Techniker zu machen, darauf ein Ingenieurstudium zu setzen und in meinem Leben ganz viele Menschen gefunden, an die ich mich anlehnen durfte und die ich so als Mentoren nutzen durfte. Wo komme ich her? Ich komme, wie gesagt, eigentlich aus dem Handwerk, habe irgendwann mal auf einer Messe im ISH gesagt, ich möchte auch mal in Anzug und Krawatte hier stehen und möchte auch gerne mal in die Industrie. Das Schicksal hat mich dahin geführt, bin dann eben über verschiedene Umwege zum Thema Flächenheizung gekommen, Berater Innendienst, Berater Außendienst, dann möchte man als Ingenieur, als junger Vertriebsingenieur immer das nächste gerne haben, das nächste grüne Feld auf der anderen Seite vom Fluss, so bin ich dann auch irgendwann mal Vertriebsleiter geworden und dann kam irgendwann mal ein schönes Kaminzimmergespräch, in dem man mir gesagt hat, so ab jetzt machst du Marketing. Ist eine, da bricht für einen Vertriebler manchmal sogar die Welt zusammen, was soll ich mit Marketing machen, bis man eigentlich, ja, und ich glaube, das sind wir alle drei, immer positiv in die Zukunft schauen und sagst, was mache ich daraus? Mhm. Und ich habe halt kein Marketing daraus gemacht, sondern Vertriebsmarketing und Netzwerkvertrieb. Mhm. Am Endeffekt sind all die Themen, die ich machen durfte, die ich lernen durfte und in denen ich mich verwirklichen durfte, eigentlich das Ergebnis, warum ich heute hier sitze. Mhm. Ja. Nämlich eigentlich die Vielfältigkeit und viele gleiche Landkarten oder sagen wir mal Flächen auf der Landkarte, die ich mit euch teilen darf.
Ja, so haben wir dich ja auch kennengelernt, ne?
Und ich glaube, das ist auch das Spannende, warum du tatsächlich heute hier sitzt, weil wir uns ja über diese Landkarte, glaube ich, kennengelernt haben, ziemlich digital, ne? Mhm. Ich glaube, das erste Mal habe ich einen LinkedIn-Post gelesen und gesagt, ey, der scheint irgendwas drauf zu haben. Und
irgendwas?
Ja, genau. Fand das dann sehr spannend und so sind Anke und ich ja relativ schnell auch in den Austausch gekommen und sagt, ey, der René, der scheint was auf dem Kasten zu haben. Und klar, wenn man das gelernt hat, ne, das schönste Handwerk der Welt, dann muss man was auf dem Kasten haben. Aber ich glaube, bei dir ist es ja auch so ein bisschen dieses Botschafter sein. Ich glaube, so ein bisschen, dass auch diese Veränderung, die wir gerade auch in unserer Branche spüren, nach außen zu bringen, die Menschen davon zu überzeugen, was zu verändern. Ich glaube, das kann man auch so aus deinem LinkedIn-Profil auch so entnehmen, ne? Wenn ich dir die Posts anschaue. Du bist da schon jemand, der was sagen will und das nur noch tut und auch dann in den, ja, in die Diskussion geht mit denen, die da mal was kommentieren. Ne?
Ganz klar, also ich sag mal, das, was du gerade nochmal ausgedrückt hast, ist, das hatten wir ja heute Morgen auch, zu bewerten, wo man steht, kann man nur, indem man zurückblickt, wo man herkommt. Mhm. Und das haben wir jetzt alle im selben Erfahrungsschatz, dass wir, glaube ich, bewerten können, wie es den verschiedenen Akteuren im Markt eigentlich geht. Mhm. Gerade bei uns, ob es der Monteur ist, ob es der Ingenieur ist, ob es der Techniker ist. Wir haben alles mal selber erlebt. Mhm. Projektleiter, sonstige Leiter. Gut, Marketeer ist jetzt mal ein kleiner Ausreißer. Mhm. Aber was man dadurch eigentlich sieht, ist, es geht immer um die Menschen, die Fähigkeiten und die eigenen Ziele, die sie eigentlich verfolgen. Mhm. Ne? Typischer englischer Satz, what is in for me? Und das ist das, was mich so prägt und was ich auch versuche, immer wieder darzustellen und auch gerne in die Diskussion zu gehen. Und vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, wenn man mit den Leuten online reingeht, immer auch den Knigge ein bisschen befolgen. Es geht immer darum, nicht den Leuten eigentlich zu rechtfertigen, nicht zu belehren, sondern immer wieder in die Diskussion mit den Leuten zu gehen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Also ich sag mal, gar nicht dieses Lehrerhafte, ne? Genau. Sondern wirklich zu sagen, ey, lass uns mal austauschen und jeder darf seine Meinung haben. Aber es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Wege, die, wie sagt man so schön, nach Rom führen, aber wir müssen uns auf den Weg machen. Und ich glaube, das ist immer wieder was, wo ich auch bei dir, bei deinen Posts dann sehen kann, ey, da kommt wieder was in Bewegung und ich denke drüber nach. Und das finde ich immer eigentlich sehr, sehr gute Posts oder auch dann Kommentare, wo ich selber ins Nachdenken komme und dann mich reflektiere, wie sehe ich das? Habe ich das gesehen? Vielleicht habe ich einen neuen Impuls gekriegt. Mhm. Und ja, so finde ich es eigentlich sehr, sehr spannend, dass wir heute hier sitzen und über das ein oder andere Thema aus unserer Branche oder aus der Energiewirtschaft mal so ein bisschen zu beäugen. Ne?
Ja, und dass wir auch alle drei, das haben wir auch festgestellt, auch dieses Netzwerken, dass wir da auch so eine ganz, ganz, ganz große Stärke drin sehen, dass wir auch wissen, dass das im Handwerk oft auch verkannt wird, ne, wie viel Potenzial da eigentlich drin steckt. Und wir, so sehen wir das ja auch, dass wir eigentlich verpflichtet sind, da in den Austausch zu gehen, weil sich einfach so viel verändert. Weil, ja, ich habe es eben schon gesagt, ne, dein Titel auch, ne, Disruption, das macht ja auch vor unserer Branche nicht Halt. Und wir da einfach gemeinsam gucken müssen, wie kann man da Synergien schaffen, wie kann man voneinander profitieren, dieses zu erkennen, das läuft nicht mehr so, wie es vielleicht schon mal war, vielleicht wäre es immer schon nötig gewesen, aber es war halt ganz oft nicht so. Julian hat es ja auch im letzten Podcast gesagt, also dass die Handwerker so untereinander einfach kaum miteinander gesprochen haben, auch gerade nicht über Themen der Entwicklung, der Unternehmensentwicklung, der Entwicklung darüber hinaus. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, wo keiner so ganz genau weiß und auch in die Glaskugel schauen kann, was heißen denn all die Themen, die gerade auf uns einprasseln, auch von außen? Was bedeutet das denn genau für uns als Einzelunternehmen, für unsere Branche? Und wenn wir da vielleicht auch mal auf ein ganz, ganz großes Thema, was dir ja auch sehr wichtig ist, kommen, also generell die Energiewende, die ja in unserer Branche einfach das Thema schlechthin ist, mit der du dich ja auch intensiv beschäftigst, auch ganz, ganz viele unterschiedliche Perspektiven einnimmst. Wenn wir da mal so drauf eingehen, so Energiewende im Handwerk, wo stehen wir da aus deiner Sicht?
Ich glaube, wir stehen gerade am Anfang. Wir haben ein riesiges Feld mit hochgewachsenem grünen Gras, wo wir theoretisch auf einem elektrisch betriebenen Sitzrasenmäher sitzen und eigentlich nur Gas geben müssten. Aber irgendwie wir Angst haben, dass wir da reinfahren und irgendwas im großen Gras nicht sehen.
Mhm.
Also die Grundsätzlichkeit ist ja da, wenn du den Werdegang jetzt mal von uns beiden nimmst, Christian, dann ist ja eigentlich, uns wird immer beigebracht, dass Strom böse ist. Mhm. Ja, wir haben auf der Karre dann die Nachtspeicheröfen nach draußen gefahren, in den Hof, in den Wagen, auf den Sondermüll. Und haben dann Aufputz Heizungsleitung verlegt, damit eine wasserbasierende Heizungsanlage nachgerüstet worden ist. Heute ist Strom ja nicht mehr böse. Insofern sind in diesem großen grünen Feld so viele Dinge eigentlich drin versteckt. Ja, wie wenn ich mit Mario Kart drüber fahre und finde dann die Goldmünzen, die hochplümpen. Weil es eigentlich,
du benutzt immer so schöne Bilder.
Ja, weil eigentlich kann uns nichts passieren. Weil wir haben kaum Leitplanken. Natürlich sagt jetzt jeder, ja, aber die Gesetzmäßigkeit und so weiter. Nein, die Leitplanken sind physikalische Grenzen. Und das ist, die Diskussion, die wir führen müssen, ist eben, dass wir in der Energiewende, wir haben ja nicht, du hast ja wunderbar gesagt, nicht die Heizungswende und Wärmewende, du hast Energiewende gesagt.
Mhm.
Das ist, wenn ich bei euch hinkomme, ihr habt eine PV-Anlage, ihr ladet euer Fahrzeug elektrisch mit eigenem Strom, ihr verwendet Wärmepumpen, Strom ist mittlerweile gar nicht mehr böse. Und da kommt nämlich auch ein Punkt. Wir müssen, wenn wir Strom, Wärme, Wasser denken, dann müssen wir auch lernen, ein ganz schlimmes Paradigma im Kopf eigentlich rauszukriegen, nämlich dass Leistung nicht gleich Arbeit ist. Ja, und das ist ein ganz schwieriges Thema. Da müssten Ingenieure, da müssen, ich sag schon bald mal, Politologen alle miteinander arbeiten, um das nach draußen zum Autonormalverbraucher zu packen, dass eine Kilowattstunde nicht ein Kilowatt ist. Und das, was wir eigentlich haben müssen, ist immer eine überall ist Arbeit zu verrichten. Und das treibt mich an, das irgendwie kommunizieren zu wollen und mit Akteuren wie euch auch weiter nach draußen zu tragen und selbst am Fußballplatz, am Seitenrand zu diskutieren, bau dir doch lieber eine Wärmepumpe ein mit einer PV-Anlage, anstatt du jetzt darauf wartest, dass die Stadt dir irgendwann Wasserstoff liefert. Das ist so dieses Logische, was ich mit euch habe.
Also, wir sind ja einerseits durchaus ein Podcast von Experten für Experten. Mhm. Aber ne, hier gibt es ja auch so Menschen wie mich, die jetzt nicht direkt aus dem Operativen kommen, aus dem Technischen. Mhm. Und ich glaube, du musst das nochmal ein bisschen ausführen, was du mit Leistung ist nicht gleich Arbeit ist. Was du damit genau meinst.
Leistung nicht gleich Arbeit. Ich kenne so ein schönes Spiel aus oder ein schönes Beispiel aus meinem Studium, während man für Thermodynamik oder andere Sachen gelernt hat. Da geht es immer darum, dass wir selber Schwierigkeiten haben. Was ist PS? PS ist ja eine andere Einheit für Kilowatt. Also für die Leistung eines Autos. Mhm. Und selbst heranwachsende Ingenieure hatten halt das Problem zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Arbeit und Leistung. Da habe ich gesagt, lieber Studienkollege, stell dir vor, du und der andere habt beide eine Kiste Bier vor euch stehen. Das ist Arbeit. Die zu trinken ist auch Arbeit.
Ja.
Aber wer es dann halt innerhalb von 2 Stunden diese Kiste leer trinkt, hat mehr geleistet als derjenige, der es in 4 Stunden leer trinkt. Um durch einfache Themen zu sagen, hör mal, dein Auto mit so und so viel PS hat nichts darüber zu sagen, wie viel Kilometer du fahren musst.
Mhm.
Also wir müssen eigentlich in die Köpfe rein, dass das Gebäude, was zu beheizen ist oder das Auto, was zu beladen ist, wir immer eine Dimension immer mehr lernen müssen. Nämlich, dass die Zeit, die wir uns geben müssen. Die Zeit, die wir haben müssen, um einen Raum zu heizen. Die Zeit, die wir haben müssen, um ein Auto zu beladen. Die Zeit, in der die Sonne scheint dann zu nutzen, der Wind weht und die Zeit, in der es nicht tut, dann müssen wir speichern. Und das heißt, nur weil der Wind gerade nicht weht, die Sonne nicht scheint, heißt es nicht, dass wir innerhalb von Millisekunden unser Haus auf minus 10 Grad abkühlt und wir sterben werden.
Mhm.
Und das sind so die einfachsten Themen, die man den Menschen beibringen muss. Und ich glaube, das, wo du mit dem Impuls hatte ich hinbringst, wir müssen den Leuten wieder die physikalischen Dimensionen beibringen, dass die gar nicht so schwer sind und auch nicht wehtun.
Mhm.
Also ich, so gut erklärt. Also
finde ich auch, danke.
Gerade mit dem Bier, jetzt kann es jeder verstehen. Ne? Aber es ist, ich glaube, nochmal zurückzukommen zu dem Thema Strom. Es ist ja wirklich so, dass uns das beigebracht worden ist. Nee, mit Strom habt ihr nichts zu tun, das ist gefährlich.
Ja.
Und wenn man dann zu deiner grünen Wiese kommt, wo das Gras ein bisschen höher ist, wir müssen eigentlich, anstatt, ich sag mal, überall Zäune zu haben, da ist die Politik, da sind die Elektriker, hier sind die Heizungsbauer, müssen diese Zäune einfach einreißen und einfach gemeinsam diese Spielwiese nutzen, weil wir haben ganz viele Optionen, aber wir müssen sie zusammenbringen. Und das Zusammenbringen führt, glaube ich, immer, also das ist das, was Anke vorhin schon gesagt hat, wir wollen Netzwerken, aber für viele ist das noch sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, der nimmt mir vielleicht was weg. Nee, der nimmt dir eigentlich gar nichts weg. Es ist genug für alle da. Wir müssen zusammen uns hinsetzen und entscheiden, wie gehen wir das an, um dann tatsächlich die beste Leistung auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, da ist der Gedanke oder auch deine Idee von der Energiewende genau richtig, zu sagen, ey, das funktioniert auch nur miteinander. Und wenn wir verstehen, was machen wir da überhaupt? Und dadurch vielleicht ist es auch ein Thema, dass Energie günstig war, dass sich kein Mensch Gedanken gemacht hat. Ja, man muss einfach sagen, Gas, Strom, alles, was wir bezogen haben, ist viel zu günstig gewesen. Ob Industrie oder für den privaten Haushalt. Und deshalb war das einfach ganz normal. Licht geht an, Licht geht aus, Kühlschrank funktioniert, Heizung funktioniert. Ich mache mir keine Gedanken, ich bezahle im Monat x Euro. Das konnte sich fast jeder leisten. Und dadurch, dass wir das jetzt vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen verändert haben, weil es auf einmal kein Gas mehr gab oder wir die Energiewende vorantreiben mussten politisch, gab es mal Themen, wo wir uns auseinandergesetzt haben, was kostet denn das? Was muss ich denn überhaupt leisten, damit ich eine funktionierende Heizung habe? Und ich glaube, dieses Thema ist ganz, ganz wichtig im Rahmen, im Verständnis der Energiewende.
100% bei dir. Das stimmt.
Wenn du so ein bisschen über Energielösungen nachdenkst, was wird sich denn so aus deiner Sicht so durchsetzen? Wenn du jetzt mal in die unterschiedlichen, also ob du in den Wohnungsbau gehst oder in die Industrie, wo sagst du, da wird auf jeden Fall der Fokus liegen müssen? Wir hatten gerade schon über Strom gesprochen. Wenn du da so ein bisschen tiefer einsteigst, wo sagst du denn, können wir die besten Energielösungen ja heute schon sehen und vielleicht auch noch weiter ausbauen?
Ich glaube, zu aller Anfang ist immer das, wo wir uns im Klaren sein müssen, welche Energie brauche ich auf welchem Niveau, über welche Dauer, mit welcher stündlich oder sekündlichen Menge. Ich bin der festen Überzeugung, und jetzt rein als Ingenieur, dass der Prozess des Energieerzeugens Umwandlung in Strom und es wieder zu verstromen, die effizienteste Energiekette ist, die es gibt. Das Beispiel ist eben Windkraftrad, die Menge an Fahrzeugen, die ich damit bewegen kann, ist am höchsten, wenn ich sie wieder verstrome und ist am niedrigsten, wenn ich daraus Biokraftstoff mache und es dann in einem Verbrennungsmotor setze. Das Beispiel, was ich da immer gerne sage, ist, okay, wenn ihr unbedingt mit einem Verbrenner zum Termin kommen wollt und sagt, die Zukunft ist Biokraftstoff, dann bringt mir bitte wenigstens warmes Essen mit, indem ihr die Würstchen schon mal heiß macht im Motor. Dann habt ihr wenigstens den Grad der Effizienz erhöht. Ja. So langsam kommt es in die Köpfe an. Andererseits, und wir sind im Emsland, wir haben hier große Werften, die viel Stahl verbauen. Wir werden niemals im Leben drumherum kommen, Stahl nicht verwenden zu können, einfach aus statischen Gründen. Aber auch da muss ich über einen anderen Energieträger nachdenken. Und da ist der Energieträger eben zum Beispiel Wasserstoff wieder in eine Flamme umzusetzen. Das heißt, ich muss mir mal anschauen, was die Endtemperatur ist, die ich eigentlich benötige. Wieso muss ich eine Flamme mit 1200 Grad erhitzen, damit ich 20 Grad Raumtemperatur erzeuge? Ja, also wir Menschen müssen, wir Techniker, wir Fachleute müssen eigentlich immer wieder sagen, warum reiße ich so viel raus aus meiner eigentlichen Exergielinie? Ne, rein ingenieurtechnisches Energie gleich Exergie plus Energie. Und Energie ist Energie, die in dem Fall nicht genutzt werden kann, aber noch ganz viel Energie hat. Und das ist so, da müssen wir lernen, den Leuten das bekannt zu machen, nimm doch besser ein Energieträger, der viel näher an deiner Temperatur ist, die du brauchst, nämlich Raumtemperatur, Warmwassertemperatur, egal was. Und da fängt es schon an in der Auswahl. Und dann müssen wir zurückarbeiten und die Logik, welche Energieerzeugung können wir dafür nehmen? Hier gibt es viele Windkrafträder. Auch wieder die Zeit ist wieder das, was uns ärgert, nämlich das typische, die Dunkelflaute. Und ich glaube, wenn wir in einem oder zwei Jahren dieses Thema nochmal anschneiden, dann werden ganz viele Energiespeicher dezentral hier sitzen in den Versorgungsnetzen, wo wir darüber lächeln werden, dass wir über das Thema Dunkelflaute überhaupt so politisch zerrissen haben. Die Basis der Energiewende bleibt Strom. Da kommen wir nicht drum rum. Die Frage ist, welchen Energieträger werden wir demnächst verwenden? Dann wird es vielleicht auch eine Abteilung bei Voss geben, die Wasserstofferzeugung hat für einen Backbetrieb, der sagt, ich brauche trotzdem immer noch die Flamme, damit mein Brot das entsprechende Aroma bekommt oder sonst was. Ich bin kein Bäcker, aber dafür wirst du eine Lösung haben. Trotzdem wirst du nachhaltig diese Energie erzeugen. Das ist die Energiewende und das ist für mich, also ganz klar, was es für mich nicht ist, es gibt keine fossile Alternative. Die ist raus.
Ja.
Ja, und ich glaube, also erstmal ist es genau richtig, jeden Fall individuell zu betrachten.
Ja.
Und das hat auch wieder mit Geld zu tun. Ne? Wenn ich wenig bezahle, ist es egal, weil ich bin ja bei deinem Auto und dem Würstchenbeispiel. Ne? Also der Wirkungsgrad eines Verbrenners ist einfach brutal schlecht.
Ja.
Und trotzdem sagen viele Menschen, ja, ich fahre den Verbrenner. Ja, das wurde den Menschen jahrzehntelang, ich sag mal, ins Ohr geflüstert. Ja. Verbrenner ist super, wir haben den nochmal optimiert. Wie mit der, ich sag mal, Brennwerttherme, die 110% schafft.
Genau.
Es wurde einfach ganz viel auch dummes Zeug erzählt. Und es ist natürlich brutal schwierig, jetzt den Menschen von was anderem zu überzeugen. Und das braucht Zeit.
Genau.
Und wir brauchen halt, ich sag mal, einen langen Atem. Und das haben wir in der Politik gemerkt. Die atmet ja nur in 4-Jahres-Rhythmus. Deshalb ist das sehr schwierig, das, ich sag mal, in die richtige Zeit zu bringen. Und ich bin da total bei dir und fand das auch ein richtig, richtig gutes Beispiel, nochmal wirklich zu sagen, jeder muss schauen, was brauche ich denn? Und ich habe ein gutes Beispiel vielleicht noch zum Verstehen. Wir haben ja vor 2 Wochen, 4 Wochen ist schon her, unseren Abend gehabt, unseren Endkundenabend, Zukunftsenergie, wo wir auch nochmal den Menschen erzählt haben, dass es total in Ordnung ist, mit einer Vorlauftemperatur von 35 Grad zu arbeiten. Und das für einen Menschen schwierig ist, weil wenn man weiß, der Körper hat 36, 37 Grad, dann fasse ich einen Heizkörper an mit 35 Grad und sage, ich habe ja gar keine Wärme im Raum. Trotzdem ist der Raum bei 20 Grad. Und das Verständnis, den Menschen klarzumachen, dass ich ganz genau schauen muss, welches Temperaturniveau brauche ich, glaube, ist ein Riesenthema. Und wir arbeiten viel in der Industrie. Deshalb kann ich das Thema auch gut nachvollziehen mit, ich sag mal, Bäckerei oder Lebensmittel, wo ich wirklich hohe Temperaturen brauche. Ja, da brauche ich andere Lösungen. Definitiv. Mhm. Aber ich muss dann individuell schauen. Also fand ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal so beschrieben hast.
Und dieser Abend, der Zukunftsenergie, also Zukunftsenergieabend, den haben wir das in der Form das erste Mal gemacht. Ne? Also Adressaten waren Privatkunden. Der ist ja genau aus diesem Gedanken entstanden, weil es dann letzten Endes für den Endverbraucher, in diesem Fall ne, der für den Privatkunden, auch so schwierig ist in diesem ganzen Gewusel und der eine sagt das, der andere sagt das und dann kommt die Politik kommt da und der Handwerker von nebenan sagt das und der Nachbar sagt nochmal das und dass das auch so schwierig ist, da auch zu gucken, okay, in was investiere ich denn jetzt auch, wie mache ich das denn, investiere ich überhaupt? Da wirklich so diese Beratungsleistung, die sich in den letzten Jahren so extrem erhöht hat, bei uns auch, um die da auch wirklich ja mal nochmal anders auf die Straße zu bringen, haben wir uns für so einen Abend entschieden, zu sagen, wir gehen da in den Austausch. Na, da sind wir auch wieder im weitesten Sinne auch so wieder bei diesen Netzwerkthemen. Wir gehen in den Austausch, wir geben den Kunden die Möglichkeit, unsere Leute kennenzulernen, mit denen also einerseits so abgeholt zu werden, na, so ein informativer Teil. Wie sehen wir denn gerade die Welt und wie sehen wir auch die Energiewende? Und die deckt sich ziemlich mit dem, wie du die Dinge auch siehst, René. Und dann aber in den Austausch zu kommen und auch untereinander, ne, Kunden untereinander. Ja, ne, wie machst du das? Wie machst du das? Und auch Kunden dazu haben, die auch schon jetzt in diesem Fall Wärmepumpe auch bekommen haben. Ne? Und das merken wir wirklich, dass der war noch viel besser, als wir uns das gedacht haben. Also das war richtig toll. Ja. Also es war beflügelnd für alle Beteiligten. Also das war richtig gut.
Ich nehme ja auch den Hut ab davor. Ihr müsst ja auch in der Beratung und im täglichen Tun gegen ein Paradigma arbeiten, nämlich was ist bereits in dem Gebäude drin? Nehmen wir es mal das Typenschild-Dilemma. Also wenn ihr eine Anfrage bekommt, bekommt ihr auch eine Anfrage für eine 15 kW Wärmepumpe oder für eine 35 kW Wärmepumpe, weil jetzt in diesem Gebäude ein 35 kW Gaskessel ist. Und das sind ja alle so Themen, die an solche Abenden ja einfach irgendwie mal wieder herausgearbeitet werden müssen, damit, und das ist so ein Wort, was ein Freund von mir auch gepredigt hat, der liebe Daniel Kloster, der immer sagt, die Zukunft liegt in der Energiearchitektur. Also jeder Handwerker, der mit Energie zu tun hat, muss die perfekte oder die nahezu perfekte Architektur der Energie auf den jeweiligen Kunden, Betreiber, auf den Zustand eben machen. Und das ist eigentlich die Zukunft. Ja. Und das ist viel, viel Arbeit, die ich aber nicht als störend empfinde, sondern sie macht auch eine Menge viel Spaß, wenn man sieht, dass sich was verändert.
Ja, ja, und da sind wir wieder, das ist ja auch immer unser Thema, wie bei allem, auch so Haltung, ne? Wie blicke ich darauf? Ne? Also bin ich total schrottgenervt als auch Unternehmen und sage, oh Gott, ne, wieso stehen die uns da nicht und wieso dauert das alles so lange? Das könnte ja auch ein Blick darauf sein, ne? Dass alle so rumlaufen. Nein, dann zu gucken, okay, da hat sich was verändert und das hat es definitiv in den letzten Jahren, aus all den Gründen, die wir auch so kennen. Wie gehen wir damit um? Was sind denn jetzt vielleicht andere Lösungswege? Und da sind tolle andere Handwerksunternehmen, bei denen wir immer wieder Feldturm natürlich, die wir nennen können, Witte, ne, in Rede mit dem Hendrik, mit dem wir uns auch ausgetauscht haben, die schon länger auch solche Abende machen. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht auf Dinge abgucken, ne? Also man sitzt ja nicht, da sind wir an dem Thema, man sitzt ja nicht allein auf so einer Insel und muss sich alles allein überlegen, sondern man kann dann gucken, okay, was passt denn zu uns? Ne? Also wie machen wir es? Natürlich haben wir es immer noch ein bisschen anders gemacht, aber trotzdem da wirklich miteinander dann wirklich da auch voneinander zu profitieren, sagen wir das mal so, ne?
Und ich möchte mal reinwerfen, man ist da nicht alleine.
Ja.
Also wir schimpfen sicherlich über die Politik. Politik sind Politiker, die ihren eigenen Job machen wollen und dafür eine gewisse Ausbildung haben und in dem Job bleiben wollen. Politiker, der nicht wiedergewählt werden will, der muss sich halt einfach nur entsprechend benehmen, dann hat er halt einen anderen Job demnächst, den er suchen muss. Aber wir reden ja dann eigentlich über unser Land, Deutschland, mit der Bundesregierung, mit all den Mechanismen, mit den Organisationen dahinter. Und wenn wir dann sehen, dass wir in Deutschland eine deutsche Energieagentur haben, wo wir alle natürlich Steuergelder zahlen, klar, aber wenn wir mal wirklich auch als Handwerker und als Ingenieure, als Industrie mal sehen, was da eigentlich alles Tolles entsteht und was jetzt schon da ist, dass sich eine Firma Post gar nicht sagen muss, wie sieht denn diese Folie aus, wie sieht denn die Daten aus, wo kriege ich denn validierte Ergebnisse her, dann brauche ich eigentlich mittlerweile nur noch in verschiedene, auf Webseiten gehen, zu verschiedenen Organisationen und habe so viel tolles Material, was darauf zugeschnitten ist, für den Endverbraucher, zu sagen, bau dir nicht nur eine neue Heizung, sondern mach doch vielleicht ein bisschen intelligente Regelung bei dir ins Haus, damit du auch selber fühlen kannst, was bei dir passiert. Und das alles ist da.
Ja.
Und so viel, dass wir eigentlich schon übersättigt sein könnten, wenn wir wirklich suchen würden.
Mhm. Ja, und ich glaube, der Punkt ist auch nochmal wichtig, den du gerade zum Schluss gesagt hast. Also Regeln oder Managen, das ist, glaube ich, das Zauberwort. Ne? Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, natürlich kann ich auch mit meiner Gasheizung effizient mein Haus betreiben, wenn ich auch die Vorlauftemperatur auf 35 Grad unterdrehe. Natürlich in einem anderen Vergleich, nicht direkt zu einer Wärmepumpe, aber natürlich kann ich effizienter sein. Wenn ich sage, immer 90 Grad Vorlauftemperatur, dann kostet das halt deutlich mehr. Und dieses Sensibilisieren zu sagen, Energie kostet Geld, wir können Energie sparen, wir können unser Haus managen, also Kälte, Wärme, ich sag mal die Energiezufuhr generell, das was rausgeht. Und wenn ich jetzt noch in eine Kombination komme, zu sagen, ich nutze Strom zum Laden des Autos, für die Wärmepumpe, für den Kühlschrank, meine PV-Anlage funktioniert, dann schaffe ich mir ein System, wo ich wirklich, wenn ich ein bisschen Spaß daran habe, mich damit auseinanderzusetzen, höchst effizient bin. Und Lösungen zu schaffen, die, ich glaube, jeden, der ein bisschen affin für sowas ist, der einfach nur ein strahlendes Auge bekommt oder strahlende Augen zu sagen, boah, ich habe heute schon wieder das gespart. Und das sehe ich bei meinen Kumpels, die alle dann ihre PV-App drauf haben, gekoppelt mit ihrer Wärmepumpe mittlerweile und sagen, hier, guck mal. Ne? Und wenn du in dieses Verständnis kommst und sagen, ey, ich weiß jetzt, 100 kW eingespeist. Wow, was habe ich damit, ne? Wie viel Strom habe ich verbraucht heute? Und. Also da kommt schon Dynamik rein. Und ich glaube, ja, du hast vollkommen recht. Wir müssten alle, ich sag mal, ein bisschen mehr das nutzen, was es schon im Netz gibt. Aber dafür müssen wir wissen, wo es im Netz steht. Genau. Und das ist ja leider nicht so unbedingt die Stärke der Bundesregierung. Also Marketing ist nicht so deren Stärke, würde ich mal sagen. Es gibt da leider eine Menge gute Webseiten fachlich, die aber, ich sag mal, gar nicht an diesem normalen Endverbraucher oder deutschen Bürger herangetragen werden. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch die Aufgabe des Handwerks oder uns gerade, die sich mit Energie und Energiewende auseinandersetzen, den Menschen klarzumachen, welche Möglichkeiten habe ich denn heutzutage? Und jeder Mensch bringt ja darauf an, wenn er sagen kann, ich kann Geld sparen. Ja, klar, mache ich das. Was muss ich tun? Klar muss ich investieren, aber dann kann ich über Jahre X, ich sag mal, Geld sparen und bin relativ schnell wieder auf einem guten Weg. Und ich glaube, das ist wirklich eine Mission, die wir haben im Handwerk, ich sag mal, das zu transportieren. Informationen an den Mann zu bringen.
Ne? Ja, und genau das, ne? Das Warum. Du hast es heute Vormittag ja schon so im Vorgespräch auch, ne? Why, Golden Circle und so weiter, ne? Simon Sinek. Das sind ja so Themen, die auch hier perfekt einfach passen. Dieses Warum, warum soll ich mich denn damit beschäftigen? Warum ist das denn eine gute Idee? Und ich sehe das immer so, diese Kombi aus persönlichem Mehrwert. Ja, ich habe meine App und wo habe ich denn darauf gespart? Plus natürlich auch diesen ideellen Zugang oder diesen idealistischen Zugang, sagen wir das so mal, ich trage etwas zum Klimaschutz bei, ne? Aber das ist immer noch meine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket, das ist die große Aufgabe, das ist das Warum, wenn man das, diesen Mehrwert in die Köpfe dann auch reinbringt, oder?
Das ist ein ganz wichtiges Wort, was du sagst, dass jeder seinen Mehrwert erkennen muss. Also wir werden alle darauf trainiert, dass wir Kompromisse machen, aber wir müssen eigentlich nochmal mehr darüber nachdenken, wie wir Win-Win-Situationen kriegen. Ne? Also ja. Das ist dieses typische Prägen durch Politik und Co. Ja, wir haben ja einen guten Kompromiss gefunden. Ein Kompromiss aus meiner Sicht niemals gut, sondern wir müssen Win-Win hinbekommen. Und das fängt dann an vielen Stellen an und wir gehen durch die Welt. Jeder Konzern hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Tag X CO2-neutral zu sein, was manchmal viel früher ist, als es Deutschland ist mit 2045. Was ist denn mein eigener Kompass, den ich habe? Wann möchte ich denn mein eigenes Leben CO2-neutral gestalten? Und dazu gehört die Energiewende, dazu gehört die Wärmewende, dazu gehört zu verstehen, dass ich nicht nur verstehe, wie heutzutage vielleicht das Internet und andere Sachen funktionieren, was heute State of the Art ist. Mhm. Jeder versteht großartig, dass es Rechenzentren gibt, dies, das und das, wie es funktioniert. Aber vielleicht ist dasselbe, wie kriegen wir es attraktiv hin, das sexy zu machen, dass Leute das in der Energiebranche verstehen.
Ja, und Energiewende ist ja kein abstraktes Ziel. Na, das ist ja die Aufgabe auch, zu sagen, was bedeutet das konkret, ne, für dich auch als Verbraucher, als Endverbraucher oder generell auch für uns als Gesellschaft. Ne?
Genau. Ja. Genau.
Spannend.
Auf jeden Fall ein weites Feld. Genau, Energiewende, Jungs. Haben wir alles dazu gesagt?
Nein, aber ich glaube, wir könnten da noch eine Stunde länger drüber sprechen. Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Themen, die mich auch besonders betreffen. Du bist ja auch jemand, der das Thema Abwärme immer wieder in den Vordergrund rückt. Und ich finde ein sehr, sehr spannendes und ein sehr unterschätztes Thema. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Satz, den man vielleicht mal reinbringen kann, um dann so ein bisschen in die Diskussion einzusteigen. Abwärme ist Energie, die wir schon genutzt und bezahlt haben, aber oft verpufft. Warum lohnt sich der zweite Blick?
Mhm. Weil, wie eingangs gesagt, es gibt Energie, die besteht aus Energie und Exergie. Exergie ist das, was wir schon genutzt haben, auch wenn es jetzt nachhaltig, also regenerativ war oder nicht. Aber es gibt dann auch wieder Energie, das ist immer noch Wärme, die an dem Standort zu der Zeit nicht genutzt werden kann. Aber es ist immer noch eine Menge Energie, um direkt wieder Exergie zu werden, also benutzt zu werden. Oder durch einen Prozess wie eine Wärmepumpe oder auf ein anderes Temperaturniveau gehoben werden kann. Und wenn wir mit offenen Augen durch die Gegend fahren, dann sehen wir Schornsteine, die Dampf rauslassen, wissen wir genau, welche Temperaturen dort sind. Oder wir sehen diese typischen Rückkühler auf den Dächern. Ja, das sind die waagerechten, senkrechten Propeller, die eigentlich dafür sorgen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Wärme aus einem Gebäude, aus einem Prozess abgeführt wird. Und in Deutschland beschäftigen wir uns derzeit mit drei verschiedenen rechtlichen Säulen. Die eine Säule ist da, wo wir, der Christian und ich auch, auch du, Anke, sich gut auskennen, das fasst das täglich Brot, das ist das Gebäudeenergiegesetz. Irgendwann mal mit der Wärmeschutzverordnung, mit einer Heizungsverordnung, mit der ENEF jetzt übergegangen ist im Gebäudeenergiegesetz. Da wissen wir genau, was wir einzubauen haben und dass wir regenerativ handeln müssen. Und die Diskussion, Büchse der Pandora möchte ich gar nicht öffnen, was da eigentlich am Ende passiert ist, Negatives, aber es ist etwas Gutes und das ist nicht, weil Deutschland das will, sondern weil Europa das will. Und andere machen das genauso wie wir. Der zweite Hebel ist, und der zweite Säule ist, die daneben steht, ist das Wärmeplanungsgesetz. Das heißt, die Kommunen sind dazu verpflichtet, den Bürgern effiziente, günstige und nachhaltige Wärme und vielleicht in Klammern auch Kälte zur Verfügung zu stellen. So, und das eben in einem Konzept. Eine große Herausforderung, weil wir wissen, dass einige sehr gut unterwegs sind. Da möchte ich immer gerne das Beispiel von zum Beispiel Stuttgart nennen, die an ihre Wärmeplanung öffentlich gemacht haben. Da kann man alles sehen, wie weit die sind. Jeder Bürger kann sich informieren, jeder Bürger Deutschlands kann sich informieren. Mönchengladbach hat eine Wärmeplanung fertig, in der man wirklich pragmatisch auch sehen kann, wo ist ein Nahwärmenetz verfügbar und wo sind einfach nur Wärmepumpen oder dezentrale Technik einbaubar. Also durch Pragmatismus. Und vor allen Dingen, dass die Kommunikation dessen ist auch sehr wichtig. Und die dritte Säule, das ist etwas, wo sich kaum ein oder wenige Heizungssanitärfachbetriebe eigentlich tümmeln. Ich meine, wir haben in Deutschland ungefähr 45.000, ich sag mal, das ist jetzt ein Bauchgefühl, wenn es überhaupt 5.000 sind oder noch weniger, die Industrie unterstützen. Die nicht nur das Gebäude beheizen oder kühlen, sondern in der Lage sind, einen Industrieprozess zu verstehen, wo etwas gekühlt werden muss, wo etwas geheizt werden muss, wie ein Produkt entsteht und wie wichtig dort thermische Energie ist, und damit das Produkt am Ende aus der Fertigung kommt. Und dort sind Unmengen an Energie zur Verfügung, wo der Staat gesagt hat, warum verpufft das? Die Wärme können wir doch wieder verwenden. Und ein typisches Beispiel, was in der Diskussion draußen in der Öffentlichkeit ist, ist das Rechenzentrum. Das Rechenzentrum ist wichtig, dass wir die infrastrukturellen Entwicklungen schaffen in Sachen Digitalisierung. Alles das, was wir hier tun, funktioniert am Ende eben nur mit einem gewissen Anteil aus dem Rechenzentrum. Aber alles, was wir da tun, erzeugt auch Wärme. Mhm. Und Wärme ist 24/7 das ganze Jahr verfügbar. Und dann reden wir von einem Rechenzentrum teilweise sogar von 1,4 Gigawatt Leistung mit einem Temperaturniveau von 35 Grad, was über die Lüfter rausgeht, das ganze Jahr über. Ziemlich plakativ, einfach gesprochen, natürlich variiert das. Und daneben an ist dann auf einmal ein Bildungszentrum, die sich überlegen müssen in der kommunalen Wärmeplanung, ob sie jetzt demnächst eine Wärmepumpe einbauen oder ob sie doch vielleicht warten, bis Wasserstoff durch die Leitung kommt oder eine Biokraftanlage oder einen Biokessel, Holzschaltkessel, irgendwas anderes dahin bauen, um entsprechende Gebäudeenergiegesetzes mindestens x% regenerative Anteile erfüllt. Aber daneben sind Unmengen an Energie das ganze Jahr. Da bräuchte man nur zwei Leitungen rüberziehen und hätte das Gebäude das ganze Jahr beheizt. Und warm Wasser würden wir nochmal ein bisschen PV nutzen und würden mit einer Wärmepumpe hochheizen. Das heißt, für mich die Zukunft zum Thema Abwärme ist Energiequelle, ist für mich ein ganz tolles Feld eines jeden Heizungsbauers, in Anführungsstrichen und Ausführungsstrichen ganz viele Ausrufezeichen des energetischen Anlagenbauers, der zum Beispiel ein Voss ist für mich. Ihr seid nicht der normale Heiz- und Sanitärbetrieb, ihr seid ein Anlagenbauer Richtung Energietechnik. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir den bestehenden Kundenkreis erstmal darüber aufmerksam machen, was der Nachbar an Energie hat und vielleicht ganz anders zu denken.
Auch da wieder, ich sag mal, Grenzen wegdenken, ne?
Genau.
Also versuchen, Lösungen, Quartierslösungen zu schaffen, wo wir sagen, ey, da werden 10 Gebäude gebaut. Wer hat denn überhaupt welchen Bedarf?
Genau.
Und wer hat welchen Überschuss? Und das ist ja das Schöne, Energie ist ja nie weg.
Richtig.
Ne? Und das muss man auch so, das heißt ja, ja, das Gas habe ich ja schon verbrannt. Ja, aber die Energie ist trotzdem da. Ne? Wir müssen die Energie jetzt nutzen. Und wenn ich ein Rechenzentrum, ist ein super Beispiel. Ich habe so viel Abwärme, da kann ich so viel mitmachen. Und da geht einem ja eigentlich das Herz auf als Ingenieur, wo du sagen kannst, was Natürlich. Kann ich damit alles tun? Ja. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, das auch in die Köpfe reinzukriegen, dass so eine auch diese Wärmeplanung, das Kommunale, viel mehr ist als nur, liebe Stadt, mach jetzt mal was, sondern wie können wir als Kommune, als Gemeinde, als Stadt gemeinsam, ich sag mal, an Lösungen arbeiten, ne?
Da bist du bei dem Thema, was wir heute Morgen hatten, das Kommunikation, auch die Ziele der einzelnen Akteure da drin. Und auch hier möchte ich den Schwenker nochmal machen zu einem Thema, was haben wir schon alles? Wir haben auch im staatlich gefördert eine Unmenge an Daten zur Verfügung, die wir eigentlich schon nutzen könnten. Heißt, wenn ich auf die Plattform für Abwärme gehe, dann finde ich dort eine Datei, die ich mir kostenlos, ich sage nicht umsonst, sondern kostenlos, runterladen kann und kann über die Postleitzahl schauen, welcher Betrieb hier in der Gegend hat denn Abwärme gemeldet, die er selber nicht mehr verwenden kann. Oder er glaubt, nicht mehr verwenden zu können. Das heißt, der Schrei nach Hilfe ist durch die Gesetzmäßigkeit und durch den Bund schon so vorsichtig anmoderiert worden, dass der Unternehmer teilweise gar nicht weiß, dass er gerade um Hilfe geschrien hat. Denn ich könnte ja sagen, ich habe gesehen, dass du hast und wir bauen gerade nebenan, wir könnten euch vernetzen. Das ist ja der Sinn dazu. Oder der gesetzmäßig wird vorgeschrieben, du musst ein Monitoring-System haben, wenn du so und so viel Energie verbrauchst. Dann sagt man normalerweise, oh Gott, schon wieder Invest. Andererseits kann dann eben der Anlagenbauer sagen, welche Daten hast du denn im Monitoring-System? Lass doch mal gucken, was du überhaupt brauchst. Das sind Investitionen, da reden wir nicht über 9, 10 Jahre aus meiner Sicht, Re-Amortisation oder eine Amortisation, das sind 2, 3 Jahre. Da freut sich jedes Unternehmen über solche Amortisationszeiten.
Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang, oder?
Deswegen sage ich, das ist unheimlich große grüne Wiese. Mhm. Wir müssen uns, das ist das Schwierige, glaube ich, auch an uns Deutschen, wir müssen uns erstmal entscheiden, ob wir jetzt gerade ausfahren, links oder rechts und anfangen.
Mhm.
Und dieser Anfangsprozess, den sehe ich jetzt gerade da, der muss motiviert werden.
Mhm. Und also, ich finde, das klingt so unglaublich sinnvoll. Warum machen wir das denn nicht schon lange? Wenn ich das erstmal so ganz provokativ frage.
Ich glaube, dafür gibt es ein Wort. Was dann oft, glaube ich, dann auch einschränkt, ist das Thema Tradition.
Mhm.
Also, das fängt ja schon an, dass...
Wir machen es nicht, weil wir es nicht gemacht haben. Also,
weil wir es immer anders gemacht haben. Wir haben es immer anders gemacht. Wir haben immer Leistung gedacht. Wir sind in den Keller gegangen, haben geguckt, wie viel Kessel habe ich, Leistung habe ich denn jetzt da, aber ich beachte nicht, dass die Fenster erneuert worden sind oder dass die Räume umgebaut worden sind oder dass ich heutzutage ganz andere Norm-Außentemperaturen habe durch den Klimawandel zum Beispiel, als ich früher gehabt habe. Die Tage mit minus 10 Grad Außentemperatur waren, glaube ich, hier in Haselüne mal vor 20 Jahren anders, als sie heute sind. Und das sind halt traditionell, das ist ja, ne, das Übergeben von Traditionen befindet sich ja immer auch in den Generationen. Aber wie ihr ja auch, hinterfragt ihr diese Traditionen, denn manchmal könnten Traditionen dann ja auch in den Bankrott führen, beziehungsweise in das Ende eines eigenen Geschäftsmodells. Mhm. Warum wir es nicht tun, ist, weil man manchmal, glaube ich, auch ein bisschen Mut haben muss und deswegen ist für mich auch mal die Frage, muss ich als Heizungs-Sanitärunternehmen jedem beweisen, dass ich alles tue? Oder muss ich vielleicht auch in meiner Gegend sagen, ich bin der Spezialist genau in dem Ding?
Hm.
Dann geh mit dem Badezimmer bitte vielleicht zu meinem Marktbegleiter, der ist besser im Badezimmer, aber dafür bin ich besser im Thema, dein Energiearchitekt zu sein.
Hm.
Deswegen schauen wir uns die Zukunft an. Vielleicht ist es ja so, dass demnächst selbst im Einfamilienhaus es einen Spezialisten für die Heizung gibt und einen Spezialisten fürs Badezimmer. Ich stelle jetzt mal zur Debatte für uns alle, muss es überhaupt die Allrounder noch geben?
Ja, das ist ja, das Spezialisieren merken wir bei uns ja auch. Ne? Also vor gut 20 Jahren ist der, ich sag mal, das, was wir beide gelernt haben, mal zusammengelegt worden, zum Anlagenmechaniker SAK. Mittlerweile ist ein großer Part Elektro mit dazugekommen. Das heißt, wir haben eine enorme Bandbreite, was die Jungs in 3 Jahren oder 3,5 Jahren erlernen oder lernen sollen. Und da ist genau die Frage, das merken wir ja auch. Wir haben einzelne Abteilungen, die sich spezialisieren in gewisse Bereiche, wo ich sagen kann, okay, ich bin vielleicht der, der im Bad mich besser fühle als auf der Wärmeseite oder auf der Heizungsseite. Und ich glaube, man kann nicht mehr. Also ich habe jetzt heute noch mit einem ehemaligen Mitarbeiter gesprochen, der gute 50 Jahre bei uns als Monteur war. Das waren klassische Allrounder. Die haben immer alles gelernt. Aber der Bedarf in einem Haus vor 40 Jahren war auch nochmal ein ganz anderer, als den ich heute habe.
So ist es, genau.
Und deshalb ist es überhaupt nicht schlimm, heute zu sagen, ich bin Spezialist für den Bereich. Und das sehe ich ja schon vor Jahren. Die Kältebauer und Elektriker sind schon vor 20 Jahren auf den Wärmepumpenmarkt drauf zugegangen. Und der klassische Heizungsbauer sagt heute noch, du Wärmepumpe, weiß ich nicht. Also ich war ja tot erschrocken, als ich vom ZVSHK die Zahlen gelesen habe, dass 70% der klassischen SHK-Betriebe keine Wärmepumpen verbauen vor 3 Jahren. Ich hoffe, dass es mittlerweile
jetzt in den letzten 3 Jahren ist ja
gedreht hat. Aber ich habe auch tatsächlich mit dem einen oder anderen Kollegen gesprochen, der mir jetzt dieses Jahr noch erzählt hat, der hat dieses Jahr seine erste Wärmepumpe eingebaut. Da sage ich, finde ich gut, musst du weitermachen. Aber ich sag mal, ich bin in einem Haus groß geworden, wo 1978 die erste Wärmepumpe bei uns zu Hause eingebaut worden ist. Also das gibt schon wirklich lange und wir müssen nur den Menschen ins Verstehen bringen. Und ich glaube, dann können wir das mit diesen, wenn wir wieder zurückkommen auf den Spezialisten, das auch machen, dass man wirklich sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich nicht alles kann. Aber was ich kann, kann ich gut. Und das ist dir erklären, wie du dein Haus am effizientesten nutzt. Punkt aus.
Aber wie bei allem, und das höre ich jetzt ja auch wieder raus, erstmal sind wir gefragt. Wir, also ne, wie du auch so schön sagst, alle Akteure auch der Branche, ne? Und wenn wir das für uns nicht klar haben, dann werden wir das nie schaffen, das auch wirklich, ne, zu den Entscheidern, ne, die sich für diese Wege auch entscheiden, für die Endverbraucher, egal ob es jetzt privat ist, Industrie, wie auch immer. Also man muss da auch schon ein gutes Paket schnüren. Da sind wir wieder ein bisschen bei Marketing, ne? Und Vertrieb, da muss, ne, und bei warum, ne? Also da finde ich immer, da beißt sich manchmal auch die Katze in den Schwanz. Ne? Da muss man gut hingucken.
Das sind ja meistens die Gespräche zwischendurch, die man führt, um zu erkennen, wo es fehlt. Also auch ein Haus Voss, ein Gebäudetechnik Voss, hat ja auch mit den Fachplanern zu tun, die ja auch ein ganz wichtiger Akteur in der Welt der Gebäudetechnik sind. Weil ohne sie hätten wir dann teilweise auch nicht die Kompetenzen, wirklich riesige Gebäude zu bauen mit energetischen Verknüpfungen untereinander, mit Gesetzmäßigkeiten, mit sicherheitstechnischen Anforderungen. Wir haben die Architekten, wir haben die Bauingenieure, die auch immer mehr mit dem Thema Energie zu tun haben. Und wir haben mal für uns im Netzwerk das Bild geschaffen, dass wir das Problem haben, in welcher Phase findet wirklich Innovation statt und wird dann auch Innovation zerredet. Da sind wir halt groß geworden. Jeder von uns aus der Branche weiß, was die HOAI ist. Das ist eine Tradition, die bis heute bewahrt wird, weil dahinter Geschäftsmodelle sind.
Ja.
Wenn wir dieses Modell einfach mal sagen, okay, lassen wir es, wie es ist. Wir nehmen uns die Phase 1 bis 9, jede Phase von 1 Vorplanung bis am Ende 9 Übergabe an den Bauherrn und Inbetriebnahme, hat Existenzberechtigung. Dann sind wir aber nur in dem Konstrukt. Wir wissen schon, was wir wollen und wir wissen, was wir bauen müssen und übergeben müssen. Nirgendwo ist die Phase 0 definiert. Die Phase 0 ist die kreative Phase eigentlich. Die Phase 0 ist die, ich setze mich mit meinem Kunden zusammen und der erklärt mir erstmal, was er will.
Ja.
Und vor allen Dingen, woraus besteht sein eigenes Geschäftsmodell? Welche Risiken hat er? Wir müssen als Energiearchitekt sein Geschäftsmodell verstehen. Wir müssen seine Risikobewertung verstehen, um zu sagen, wie sicher muss die elektrische Energieversorgung, die thermische, das Kühlen, das Heizen, das Bereitstellen von betriebssicherem Wasser und so weiter. Also ich muss das erstmal verstehen lernen. Und da kommen Christian und ich, glaube ich, beide sagen, das haben wir niemals gelernt. Wir haben niemals gelernt, eine Anamnese zu machen wie ein Arzt. Nee. Und das müssen wir uns beibringen gerade. So, dann sind wir Profis, dann machen wir hoffentlich nachtragsfrei 1 bis 9. Und dann sind wir weg. Und dann kommt der TGMler. Und auch da müssen wir verstehen, es gibt eine Phase 10, die nicht definiert ist. Nämlich der Betrieb. Und in der Phase 10 befindet sich das Geschäftsmodell Service. Aber auch im Service ist wieder das Thema, ich fahre zum Kunden hin und muss erst beim Kunden sehe ich, was brauche ich überhaupt? Und dann fahre ich wieder weg. Also da liegen ganz, ganz viele Themen drin, wo ich Akteure erstmal mitnehmen müssen. Am Anfang ist ein Akteur, der nennt sich halt, sag mal, Betriebsleiter, derjenige, der Investitionen frei hat, der Geschäftsführer. Und am Ende ist es derjenige, der vielleicht dann die Instandhaltung verantwortet. Aber diese Akteure sind alle einzufangen und zu sagen, was sind deine Mehrwerte dadurch, dass du Energiewende gehst.
Ja.
Und die, also es ist typische, jetzt kommt zum Marketing, es ist typische Persona-Definition, wo es immer einen Satz gibt, da drin ist, was ist das Ziel der Person und weswegen braucht er diese Veränderung?
Ja.
Haben wir im Studium auch nicht gehabt, Marketing. Ne? Also wir haben ein bisschen BWL gehabt, vielleicht noch in D-Mark und noch nicht mal umgeschrieben in Euro, aber also ich weiß, wir sind selber nicht auf dem aktuellsten Stand, wir müssen ewig lernen dazu.
Mhm. Apropos ewig lernen, ich habe auch noch mal ganz interessiert einen deiner letzten LinkedIn-Postings verfolgt und wie gesagt, ich lerne natürlich jedes Mal was, lieber René.
Danke.
Aber das fand ich noch mal besonders spannend, auch du hast gerade schon gesagt, auch Richtung Innovation, Richtung Innovationsschub, so die Themen Sichtbarkeit, Vereinfachung, Systemdenken. Du schreibst, dass genau da auch besonders auch so in der Sichtbarkeit, dass da der ja auch ein Innovationsschub auch liegt. Was meinst du genau damit? Und ja, vielleicht auch dieser Kontext, ne, Energieflüsse, Monitoring hast du vorhin schon mal angesprochen, Datenflüsse hatten wir heute auch schon das Thema. Vielleicht gehst du da noch ein bisschen drauf ein, auf diese Gesamtthematik.
Also ich bin der Meinung, wir haben alles, was wir brauchen. Ist alles da. Es gibt ja dieses typische Thema Greenwashing. Also vielleicht gibt es das für das typische Digitalisieren auch, nach dem Motto, wir haben jetzt eine Abteilung, die für Digitalisierung zuständig ist, wir machen jetzt mal ein paar so schöne Buzzwords wieder da draußen, wie Cloud, eigene App. Die Innovationskraft ist in dem Maße schon da, dass wir alles haben. Wir haben alles ist, es gibt für alles einen Code, es gibt für alles eine Programmierung, alles ist irgendwie schon mal gemacht worden. Teilweise ist es 5-mal, 6-mal, 7.000-mal, 1 Million-mal neu gemacht worden. Also eigentlich ist alles da. Die Produkte an sich sind kommunikativ, aber sie haben halt, sprechen die falsche Sprache. Und wenn ich mir mal Beispiele anschaue, es gibt draußen immer mehr Influencer, Technik-Influencer, wie zum Beispiel ein Torben Ledermann, ja, der mit einigen tausend Followern auf YouTube und auch aktiv auf LinkedIn sagt, hör zu, KNX ist etwas, was das verlässlichste System auf dem Markt ist. Es ist ein traditionalistisches System, aber wir können es innovativ in die Zukunft bringen und es ist schon da. Also es hat sich weiterentwickelt. Und dann kommt er auf einmal mit Wertschöpfung um die Ecke, nicht den KNX-Server, der 3.000 Euro von einem Hersteller X kostet, sagt, geht hin, flasht euch einen Raspberry Pi, den ihr bei Amazon kaufen könnt für jetzt mittlerweile 300 Euro, packt eine ordentliche Karte rein, macht ein Backup-System rein und dann holt ihr euch Home Assistant. Denn da ist ein KX-Konverter drin. Und der ist genauso gut und viel einfacher für Autonormalanwender, als wenn ihr jetzt KX lernen müsst. Wo ich denke, ja, das möchte ich. Ich möchte also, dass mir eine Community etwas beibringt. Und wenn ich in die Zukunft schaue, dass wir ja eigentlich schon alles haben an Innovationen, wir haben so viele innovative Menschen, die aus Eigenimpuls Dinge erforschen und es bereitstellen, was manchmal die Industrie nicht tut.
Ja, vielleicht auch bewusst nicht tut, ne?
Weil es ihr Geschäftsmodell ist.
So.
Und jetzt ist die Frage, ob dieses Geschäftsmodell in Zukunft überlebt. Ob ich mir meine zu Hause die LG-Wärmepumpe, den ich zwei Preise verleihe. Der erste Preis ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis bekomme ich die günstigsten Daten, also an die Daten ran. Nicht, weil LG sie von alleine preisgegeben hat, sondern in einem Forum, ein pfiffiger Kälteanlagenbauer, der versiert ist in Sachen Modbus, das Gerät gescannt hat und mir alle Daten rausgegeben hat, dass ich selber als Ingenieur, natürlich sehr nerdy gedacht, alle Daten auf einmal habe, die diese Wärmepumpe überhaupt preisgibt. Die mir als Servicetechniker aus der Ferne sagen würde, was ich mitbringen würde, wenn eine Störung wäre. Aber Autonormalverbraucher nicht. Auf der anderen Seite hat diese Wärmepumpe den Preis verdient, die ist die hässlichste der Welt. Also die habe ich elegant in einem Schuppen versteckt, weil es ist jetzt nicht unbedingt ein stylisches Produkt, aber dafür zahle ich offen gestanden jetzt nicht 4.000 Euro mehr, nur um eine verchromte Außenanlage zu haben. Dann pflanze ich da einen Baum drumherum, sodass noch genug Luft reinkommt. Alles das, was auf dem Markt da ist, muss einfach nur nochmal miteinander kombiniert werden durch mutige Menschen. und darauf aufmerksam gemacht werden. Es gibt so viele tolle Firmen, um jetzt mal in Anführungsstrichen unbezahlte Werbung, aber es gibt einen Rebutler, es gibt einen Edition, es gibt so viele Startups, aber auch alteingesessene Firmen, die mittlerweile schon diesen Systemgedanken schon verstanden haben, aber kaum genutzt wird aus dem Handwerk. Das Handwerk arbeitet immer noch zu geschlossen und zu analog und will eigentlich nur die Rechnung schreiben und danach wieder nicht zuständig sein. Und das ist eben für mich der Punkt, wo ich sage, es ist alles da, was wir brauchen. Es ist wirklich alles da und jeder Handwerker kann sich Gedanken machen über neue Geschäftsmodelle und dafür braucht es Moderatoren in die neuen Geschäftsmodelle. Und wie heißt es so schön, man kann auch im eigenen Geschäftsmodell immer effizienter werden durch alles, was bereits da ist.
Du hast gerade gesagt, alles ist schon da. Was würdest du denn jetzt mal, was würdest du denn dem Handwerk empfehlen oder den Unternehmen? Weil oft ist es ja so, ich habe das in letzter Zeit erlebt, dann ist man bei einem tollen Vortrag und auch gerade in Richtung KI ist ja jetzt gerade überall tolle Vorträge und dann, also uns ja auch oft eingeschlossen, dann sitzt man da und denkt ja, okay, was heißt das denn jetzt genau? Was mache ich denn jetzt genau? Wie fange ich denn jetzt genau an? Also wenn du da vielleicht nochmal ein bisschen konkreter wirst, ein bisschen hands-on, was bedeutet das denn für ein Handwerksunternehmen? Wie könnte man denn da jetzt in welche Richtung starten? Was wäre dann so deine Empfehlung?
Durch meine Erlebnisse und Erfahrungen im Handwerk, in der Industrie und herstellende Industrie oder eben auch im Anlagenbau, habe ich für mich eigentlich gelernt, dass das Handwerk auch mal den Begriff, was ist mein Produkt, definieren sollte. Und ein Produkt heißt jetzt nicht, mein Produkt ist die Wärmepumpe, die ich einbaue, sondern mein Produkt ist ein Haus zu erwärmen, vielleicht auch zu kühlen, dabei auch dem Kunden die Möglichkeit zu geben, ein eigenes Dashboard zu haben, um alles einzusehen. Und mit dem Kunden zusammen die Vereinbarung zu treffen, dass ich diese Daten anonymisiert in einem gewissen Teil haben darf, damit ich ihm ein verbessertes Servicepaket anbieten kann, weil ich eigentlich viel früher Bescheid weiß als er, was die Daten, die im Hintergrund laufen, für seine Behaglichkeit und für seine Betriebsfähigkeit des Gebäudes bedeuten. Also ist das Produkt ja das die Technik des Hauses für ihn. Das ist das Produkt. Oder ich mache Teilprodukte und sage, das eine ist eben die Warmwasserbereitung, die Heizung, das andere ist die Visualisierung. Und die Produkte müssen ja wie in ein Puzzle ineinander passen. So, und dieses Baukastensystem, bin ich der Meinung, müsste jeder heranwachsende Heizungsbauer, Ingenieur, der ein Unternehmen führt, müsste sich darüber bewusst sein, was sind seine Produkte. Das ist klassisch, wie die Industrie arbeitet. Sie denkt immer in Produkten und es ist eigentlich alles da. Das heißt, wenn ich selber sage, und das darf man ja, ich baue nur die Fissmann-Wärmepumpe ein, Punkt. Ich baue nur die Buderus ein, Punkt. Dann lege ich mich da fest und sage, das ist erstmal ein Teil, um das Produkt Heizung zu machen. Also, und dann sage ich, für den Neubau ist es immer eine Fußbodenheizung. Dazu brauche ich eine Einzelraumregelung, schon gesetzlich wie auch komforttechnisch. Diese Einzelraumregelung muss zu der Wärmepumpe passen. So arbeite ich mich Schritt nach Schritt hinauf, sodass ich sage, ich weiß ganz genau, welche Schnittstellen ich beachten muss. Ich habe die alle gelöst und kann dem Kunden dadurch eine kostensenkende und eine kostengünstige Installation bieten, mit dem ich selber einen hohen Mehrwert generiere mit einer großen Marge. Also ich definiere ein Produkt. Und dieses, was du fragst, was heißt das? Es ist alles da. Alle Produkte sind da und ich könnte mittlerweile auf Basis von Kommunikationsmodulen, von Kommunikationssprachen, von Schnittstellen mir im Markt, in einem riesigen SAK-Markt, den es wahrscheinlich nur in Deutschland gibt, mein eigenes Produkt als Voss oder als Müller-Haustechnik definieren, was ich nehme, immer. Und ganz konsequent sagen, kauf bei mir, kriegst du das. Punkt. Darf noch variieren, ob das jetzt eben noch durch eine App zugänglich ist oder nicht. Aber alle Bauteile von konventioneller Heizung, Flächenheizung, Einzelraumregelung, zentraler Server, den ich über die Wärmepumpe setze, der heute nicht viel kostet, kann ich sagen, das ist mein Produkt und das kaufst du bei mir. Und ich kann dir hier in der Umgebung 4, 5 Kunden nennen, die alle damit arbeiten, frag sie. Das ist mein Produkt. Das ist wie mein Auto, was ich bei Volkswagen bestelle. Das ist ein Produkt. Und das müsste geschult werden. Das müsste durch die Verbände, durch Eigeninitiative viel mehr gesagt werden, dass man sich mit den Mitarbeitern hinsetzt und sagt, so, lieber Mitarbeiter, Wir wollen hier ein Produkt definieren. Das ist die Beheizung, Kühlung, Warmwasserbereitung, Photovoltaik eines Hauses. Wir möchten dazu nur ein A-Produkt haben, also ein A-Lieferantenprodukt haben und ein B-Lieferantenprodukt. Und darauf kennt ihr euch perfekt aus. Und ich mutmaße mal, dass es das nicht überall gibt. Denn ich bestelle vielleicht mal beim Handel die Wärmepumpe A, weil sie gerade im Paketpreis günstig ist, oder dann die Wärmepumpe B. Und dann fragt sich der Monteur auf der Baustelle, die habe ich ja noch nie in Betrieb genommen. Und dann sind wir im Problemfall.
Ja, dann definiere ich mich ja vielleicht auch nur als Schrauber, ne?
Richtig.
Also, weil das ist ja das, was vielleicht auch das ein oder andere Mal Handel und Industrie so ein bisschen, ne, sagen, ja, hier ist unser Produkt, das darfst du gerne einbauen. Und da muss ich mich, ich sag mal, ganz als Handwerker ganz anders definieren, weil ich mache viel mehr als nur Schrauben. Ne? Also ich muss ja, ich schulde ja meinem Kunden auch eine gewisse Leistung. Und wenn ich sage, ich schulde dir eine behagliche Wärme oder eine behagliche Kälte, dann ist das mehr als nur ein Produkt an die Wand zu schrauben und einen Stecker reinzustecken. Und
richtig.
Ich glaube, da ist, ich sag mal, ganz viel drin in dieser Aussage, dem Kunden, ich sag mal, was biete ich denn? Was ist denn genau meine Leistung? Also welches Produkt verkaufe ich? Und da möchten wir hin und da kommen wir wieder vielleicht zum Anfang. Wir als Heizungsbauer haben Angst, mit Strom umzugehen. Und da fängt das schon an. Okay, wenn ich jetzt was monitoren will oder, ich sag mal, Sensoren greifen irgendwelche Daten ab. Ja, wie funktioniert das? Und da muss ich mich öffnen und sagen, okay, wenn ich das nicht kann selber, hole ich mir jemanden dazu. Entweder implementiere ich das bei mir im Unternehmen oder ich habe einen externen Partner, mit dem ich das zusammen machen kann. Weil es ist, wie du sagst, alles da. Und dann kann ich meinem Kunden oder dem Bürger, der das Haus da gerade hier bauen will, das Bestmögliche liefern.
Genau.
Um dann ein Ergebnis zu haben, was wirklich so funktioniert, wie der Mensch, der das bestellt hat, es haben möchte. Also ich glaube, das, und da, ja, da bin ich bei dir, da gibt es von den 48.000 oder vielleicht sind es nur 45.000 SHK-Betriebe, glaube ich, eine Menge, die vielleicht nochmal, ich sag mal, das, ja, ich sag mal, den Blick nochmal ein bisschen schweifen lassen müssen und sagen müssen, ja, es gibt viel mehr als nur das, was wir in der Vergangenheit getan haben.
Wir dürfen dann auch nochmal zum Anfang gehen in der Diskussion, das heißt, warum ist das so? Also das Warum ist ja auch so, warum man traditionalistisch geprägt wird. Jetzt dürften wir beide mal Folgendes machen und gehen mal in die Prüfungsordnung als Geselle oder als Meister und denken mal ganz pragmatisch darüber nach, was wir, und jetzt kommt der kleine Spoiler, im Juli vor 25 Jahren habe ich meine Gesellenprüfung gemacht. Und ich habe mir auch den Gedanken gemacht, wenn man mich dort eingefroren hätte und hätte mich heute wieder aufgetaut, wäre ich in der Lage, mit dem, was mir heute angeboten wird, eine Heizung zu bauen, eine Trinkwasserinstallation bereitzustellen und vielleicht auch das Abwasser zu transportieren.
Und?
Ich behaupte mal, ich könnte das. Weil alle Werkzeuge, alle Materialien, die vor 25 Jahren verfügbar waren, es gibt neue, definitiv neue Verfahrensweisen, aber sie sind alle noch verfügbar und werden alle noch traditionalistisch verwendet.
Ja.
Und damit könnte ich dir ein warmes Haus bauen und eine warme Heizung bereitet warm Wasser und ich würde dann Abwasser und das Trinkwasser transportieren. Und das ist eben so dieses, wo ich denke, okay, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, der Generationssprung hat vollendet und hat Dinge abgestoßen. Also wir kriegen immer mehr dazu, aber wir stoßen nichts ab. Und das Beispiel ist eben thermisches Fügen mit einer Flamme in einer Prüfung. Also wie oft im Leben muss ich später im wahren Leben eines Anlagenbauers noch eine Heizungsleitung schweißen? Es gibt genug, die sehr gut können. Es gibt noch Unternehmen, die davon sehr gut noch Leute haben. Aber es gibt genauso viele Techniken, wo ich sage, nee, dann presse ich lieber oder mach andere Sachen oder mach einen Übergang, geh mit einem anderen Rohrsystem weiter. Aber trotzdem wird es noch gelehrt. Aber wo ist denn zum Beispiel dieses vernetzte Denken in eine Prüfungswand, in dem ich zeigen muss, dass alle Komponenten, die ich gebaut habe, auf meine App zusammengefügt worden sind? Das würden die heutigen Auszubildenden, Jungs und Mädchen, Frauen und Männer, die würden das alle hinkriegen.
Mhm.
Aber es fordert der 63-Jährige im Innungsoberhaupt einfach nicht, diese Richtung zu denken. Und das ist, glaube ich, das, was uns extrem wehtut gerade.
Also das ist ja auch so Stichwort Daten, hatten wir heute ja auch schon mal.
Ja.
Und ich glaube, das wäre ja schon, ich sag mal, bei dem, was hast du gerade gesagt, aufgetauten René, wäre das ja schon erstmal eine Aufgabe, dem zu vermitteln, richtig, was hat sich in den letzten 25 Jahren verändert. Also richtig, ich glaube, so ein paar Punkte wären schon krass, in diese heutige Welt zu kommen. Na, also jetzt überhaupt, jetzt mal wirklich im Alltag, Stichwort Smartphone und so weiter. Okay, wenn wir das mal weiterdenken oder jetzt sein lassen. Aber gerade Stichwort Daten, und das ist ja wirklich ein totaler Unterschied noch zu vor 25 Jahren. Das ist ja auch, das sind ja Themen, die uns auch umtreiben, auch in der Branche gerade. Du hast jetzt schon viel auch den, ich sag mal, Industrie auch angesprochen. Ne? Wir wissen alle in Zukunft, Daten sind so ein hohes Gut. Wie blickst du darauf, auch auf die Potenziale in Richtung auch der Handwerksunternehmen und Daten?
Also meiner Ich-Perspektive, subjektiv, ist das Thema Daten ist einer der wichtigsten Themen für die Zukunft. Ja. Ganz wichtig. Also auch für Geschäftsmodelle, für Planungssicherheit, absolut, und andere Sachen. Im wahren Leben machen wir uns keine Gedanken darüber, warum uns auf einmal bei Amazon wieder mal die Sachen angeboten werden und das auch noch für eine Verfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden. Und pragmatisch gesehen sind es Daten. Ja. Daten, die berechnet werden und die etwas
zu Algorithmen und führen, genau, die uns alle irgendwie lenken mittlerweile.
Momentan sehe ich so im Handwerk und auch selbst bei den Ingenieurbüros und alle anderen auch, die ja immer noch konventionell statisch sparen. Die planen eine Idee und nach Gesetzmäßigkeiten berechne ich etwas, nämlich Kühllast, Heizlast und so weiter und so fort. Statische Annahmen, die überhaupt teilweise gar nichts mit der Dynamik des Gebäudes zu tun haben. Heißt aber, dass die Leute sich gar nicht Gedanken darüber machen, welchen Mehrwert sie eigentlich durch Daten haben. Und das ist immer das, was wir auch in dem Netzwerk auch benannt, wie zum Beispiel eben durch den KEDI, ne, wo ich auch jetzt mal Kontakt zu haben durfte. Das ist das Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch Digitalisierung. Das ist eine Untergruppe der DENA, mit unter anderem auch hier ein kleiner Namensspoiler ist der Dr. Markus Rackel. Die machen einen tollen Job und sagen immer wieder, wo ich hinterstehe, wir müssen erst den Mehrwert verkaufen, den wir durch Daten generieren können. Dann fangen die Leute von alleine an, Daten zu sammeln. Ja. Immer erst der Mehrwert. Wenn wir denen heute sagen, sammelt doch die Daten erstmal, dann sagen die, nee, da muss ich einen Server aufbauen, DSGVO, dies, alles mache ich nicht. Aber wenn wir den Mehrwert erklären, den sie dann haben, den in Zukunft gerichtet ist, dann denken die auf einmal ganz anders. Mhm. Ja. Beispiele eben, ich muss später vielleicht gar nicht mehr berechnen in einem Bestandsbau, sondern ich kann durch die Daten direkt sehen, was ich brauche und nicht noch jemanden eine Woche damit beschäftigen, die Statik nachzurechnen, den U-Wert nachzurechnen, um dann eine Heizlastberechnung zu machen, sondern ich sehe ja, was in den Heizkörpern an Energie rausgegangen ist durch die Energiemessung an den Heizkörpern, durch die Heizkostenverordnung und sonstige Sachen. Das, alle Geräte sind da. Nur, also erstmal müssen wir an der Vermarktung des Mehrwertes arbeiten. Dann werden wir automatisch immer mehr Leute haben, die danach fragen werden. Mhm. Aber auch hier haben wir noch nicht mal den Trecker in den ersten Gang gesetzt, um über die Wiese zu mähen.
Nee, und auch uns, ne, als Unternehmen auch zu positionieren, ne, dass wir nicht immer wie so ein Schiffchen auf dem großen Ozean mit uns machen lassen, irgendwie, ne, dass alle anderen die Datenkraken haben. Und du hast eben schon gesagt, Christian, wir am Ende der Nahrungskette da irgendwelche Schrauber sind, ne? Sondern wo können wir auch aus dem Handwerk heraus da auch für die Kunden dann auch Mehrwerte schaffen, ne? Und wo ist die Beziehung auch direkt im Idealfall, ne? So gerade bei den Daten, ne?
Ja, weil wir sind ja beim Kunden.
Genau.
Anders als die Industrie.
Genau.
Wir sind direkt beim Kunden und wir kennen die Schmerzen, die Probleme, die Sorgen, vielleicht auch die Wünsche. Das heißt, wir können alles umsetzen und dafür brauchen wir aber die Daten. Und da ist dann wieder Datenhoheit und ich bin auch ein Freund davon, Daten zu teilen. Da habe ich gar kein Problem mit. Was muss, damit wir, ich sag mal, das Beste rausholen. Aber das muss alles offener funktionieren. Und da haben wir im Moment einfach noch ein Problem. Das ist auch vielleicht ein bisschen der Angst geschuldet. Da ist ein Google, da ist ein Meta, ein Apple, die greifen uns alles ab. Und deshalb schließe ich meine eigenen Daten so ein. Das ist alles Quatsch. Also ich muss es offen gestalten. Und wenn ich das offen gestalte, dann kann ich eigentlich für jeden das Bestmögliche rausholen. Und das ist ein Riesenthema, was wir vor uns haben.
Ja, René, so langsam würde ich mal sagen, kommen wir mal hier so zum Ende. Und ich hätte noch vielleicht noch mal ein ganz kurzes Thema. Ich weiß, das könnte auch ein großes sein, will ich aber gar nicht so groß halten, aber ganz kurz noch mal. Wir hatten das vorhin so ein bisschen angerissen, so Rahmenbedingungen, Verantwortung. Gibt es so irgendwas, was du sagst, das wünschst du dir auch noch mehr für damit all diese Themen auch umgesetzt werden, über die wir hier jetzt gesprochen haben, Effizienztechnologien, Abwärme und so weiter von der Politik. Ist da etwas, was, wo du sagst, das könnte ein Gamechanger sein?
Ja, und zwar so diesen Satz, den wir heute Morgen schon geprägt haben, die Simplifizierung der Komplexität.
Mhm.
Ne? Also machen wir mal auf einem hohen Niveau das Wort, aber recht einfach gedacht, es ist halt, die Geschäftsmodelle, die draußen bestehen, sind immer wieder die Kommentierung gewisser Normierungen oder Richtlinien und sonst was, die wieder angehängt sind an beispielsweise Gesetzmäßigkeiten wie ein Gebäudeenergiegesetz.
Mhm.
Zuerst Physik, das ist wichtig. Wir brauchen physikalische Grenzen, die wir uns erstmal wieder definieren, klar darüber werden, was ist thermische Physik, was ist elektrische Physik, was sind Rahmenbedingungen, eher auch in Sachen Grenzen. Und dann müssen wir eigentlich auch schauen, was brauchen wir wirklich? Und das muss eigentlich eingeflossen werden in ein Gebäudeenergiegesetz, in ein Energieeffizienzgesetz oder in ein Wärmeplanungsgesetz oder in der Energieeffizienzrichtlinie Europa.
Mhm.
Und das ist auch das Stichwort. Ich wünsche mir, dass wir eigentlich auch nicht nur in Deutschland gucken, sondern dass wir mal über die Grenzen gucken. Was machen die anderen?
Ja.
Wir sind ja relativ nah an der niederländischen Grenze und wir können auch, also die Niederländer lernen immer gern von uns, aber wir können so viel in Bauprozessen von den Niederländern lernen, wie einfach Dinge doch funktionieren können. Ja. Und dann nur mal ein Beispiel, um es nicht zu lang zu machen, aber muss denn unbedingt eine Heizung im Gebäude sein, alles? Kann es nicht am Gebäude sein, weil man irgendwann mal auch das ändert. Also die Niederländer haben tolle Konzepte, wie sie Abstellräume vor die Gebäude setzen, da ist die Heizung drin. Punkt.
Mhm.
Ja, wir belächeln das häufig, ne? Guck dir das an, wie billig haben die das da gebaut. Aber es ist gar nicht das. Es ist eigentlich eine Top-Idee. Aber der Deutsche ist halt dann, ne, genauso wie, ja, nee, Trockenbau ist ja nix, ne? Wir machen das massiv. Ne? Und das ist so ein bisschen auch ein deutsches Problem, glaube ich, ne? Dass wir viel zu statisch denken.
Das ist es eben. Wir denken zu statisch, wir denken nicht dynamisch. Also ein Gebäude denken wir im Jetzt und nicht im Morgen. Und das wünsche ich mir eigentlich auch, dass wir die Politik einfach auch mal nicht immer nur hinterfragen, sondern die versuchen ordentlich zu übersetzen.
Mhm.
Weil viele Dinge, die erschaffen worden sind, sind nicht schlicht. Die sind gut, die sind da. Und ich hätte mir gewünscht, dass die erste Version des Gebäudeenergiegesetzes durchgekommen wäre. Dann hätten wir das Thema mit Daten schon längst auf dem Tisch. Und dann hätten wir jede Heizungsanlage, Paragraph 71a, die digitalisiert werden muss und nicht nur alles ab 290 kW, im Übrigen demnächst ab 70 kW und dann auch Wohngebäude. Aber das ist das, was ich mir wünsche, ist nicht immer dagegen zu sein, die Politik es einfacher darstellt und vorher genug Raum den Experten gibt, um darüber zu reden.
Mhm.
Heißt aber auch, die richtigen Experten als Community, als Gemeinschaft dahin zu schicken, um die Fragen zu stellen. Und deswegen sehe ich die Zukunft wirklich regenerativ, nachhaltig, grün und mit vielen, vielen Chancen für jemanden, der in der TGA-Branche groß geworden ist. Und freue mich eigentlich nur darauf und möchte gar nicht stänkern, sondern ich möchte sagen, ich weiß, ich gehe bis zu meinem vielleicht dann 70. Lebensjahr, wo ich offiziell arbeiten muss, wir alle zusammen, wenn ist es halt so, wir werden alle älter, ich will da gar nicht negativ äußern, sondern ich arbeite gerne, ich bewirke gerne Sachen. Ich freue mich, dass die Branche so eine Zukunft hat und ich sehe sie wirklich positiv.
Das ist schön. Das mega cooles Schlusswort. Das geht auch wirklich in die Richtung meiner allerletzten Frage. Ist das dann auch dein Appell an so alle Verantwortlichen, die in der SHK-Branche unterwegs sind?
Ja, das ist mein Appell. Über sich selber lernen. Nicht nur Handwerker sein, sondern auch unternehmerisch denken, Unternehmer werden. Und auch wirklich etwas unternehmen und nicht nur warten, bis die Aufträge reinkommen, sondern auch wirklich proaktiv draußen Dinge, Produkte entwickeln, neue Geschäftsfelder entwickeln und gemeinsam in der Community nicht mit Wettbewerbern, sondern mit Marktbegleitern arbeiten, auch im eigenen Dorf, in eigener Stadt und so weiter. Da sehe ich ganz viel Potenzial und nutzt Leute aus anderen Gewerken, nutzt Leute aus fachfremden Welten, um die eigenen Prozesse zu hinterfragen. Und die Zukunft ist der Wandel und der Wandel macht Riesenspaß.
Sehr schön. Das war jetzt wirklich das Schlusswort.
Ein sehr schönes Schlusswort.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich
da Danke, dass du ins Emsland gekommen bist.
Immer wieder gerne.
Und wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir freuen uns auf deine ganzen Impulse. weil die genau das bewirken. Ne? Wir versuchen, Perspektivwechsel hinzulegen. Wir versuchen, uns selber zu überprüfen. Wir versuchen zu schauen, wo können wir Mehrwerte schaffen? Wo können wir uns verändern in die richtige Richtung, um all diese Themen auf die Straße zu bringen? Und danke, dass du das machst. Und deine Beiträge sind schon immer sehr, sehr wertvoll.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.